Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus antwortete den Pharisäern und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass er, der schuf, sie von Anfang an als Mann und Weib erschuf und sprach: Darum wird ein Mann den Vater und die Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott gebunden hat, soll ein Mensch nicht trennen. Sie fragten ihn nun: Warum hat denn Moses geboten, einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Er sprach zu ihnen: Moses hat euch eurer Herzenshärte wegen erlaubt, eure Weiber zu entlassen. Von Anfang an war es nicht so. Ich aber sage euch, wer sein Weib entlässt, es sei denn im Falle der Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene zu sich nimmt, der bricht die Ehe. Da sprachen seine Jünger zu ihm: Wenn die Angelegenheit des Mannes mit dem Weibe so steht, ist es besser, nicht zu heiraten. Er sprach zu ihnen: Nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Wer es fassen kann, der fasse es. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, die Jünger spüren bei diesen Worten, die wir heute noch einmal verlesen haben, um anzuschließen an den vergangenen Sonntag unter Beifügung der nächsten Verse, wie ernst es Jesus gemeint ist mit der Unauflöslichkeit der Ehe, und darum sagen sie, dann ist es besser, gar nicht zu heiraten. Und Jesus sagt ihnen: Wer es fassen kann, der fasse es, und die können es nur fassen, denen es gegeben ist. Ich übergehe dann die Verse, die Jesus anschließend spricht über das Nicht-Verheiratet-Sein, und schließe, wie wir es eben gehört haben, mit diesem Satz: Wer es fassen kann, der fasse es. In den hinein natürlich auch noch zu nehmen sind die Worte, die er über das Unverheiratetsein spricht. Fragen wir uns heute, wer es fassen kann, wer Ja sagt zur vollen Botschaft Jesu. Das aber kann doch wohl nur einer, der gläubig ist. Und darum tut sich hier die rhetorische Frage auf: Ist eine unauflösliche Ehe überhaupt vollziehbar außerhalb der sakramentalen Ehe? Ein Nachtrag zur Ehescheidung, der vorigen Sonntag der Zeit wegen unterbleiben musste: Nur eine gültige Ehe kann geschieden oder gebrochen werden. Wann aber ist eine Ehe gültig? Nur dann, wenn beide Partner ein bedingungsloses Ja sagen, in voller Freiheit und klarer Einsicht zu den Wesensbestandteilen einer Ehe, wie sie schon Augustinus nennt, die Einheit, die Unauflöslichkeit und die Kinderfreudigkeit. Dieser Konsens, dieses Ja-Wort, das den Brautleuten abgenommen wird, das ehebildend ist, kann nur dann ehebildend sein, wenn die volle Einsicht und die volle Freiwilligkeit von beiden zu den drei Wesensbestandteilen besteht, das Ja-Sagen dazu. Und wenn nur einer der Partner eines dieser Wesensbestandteile ausschlösse, käme keine gültige Ehe zustande. Die Frage, die sich hier auftut: Wie viele der geschlossenen Ehen sind gültig? Zweitens, eine Ehe ist gültig, wenn die Formvorschriften erfüllt werden. Das gilt für alle Menschen. die heiraten wollen, gleich ob sie Christen sind oder nicht. Es besteht bisweilen das Missverständnis, dass Nicht-Katholiken, wenn sie geschieden sind, wieder heiraten können. Ein Irrtum, wenn sie nicht gebunden an die kirchliche Eheschließungsform unter sich heiraten und das bedingungslose Ja sagen zur Einheit, zur Unauflöslichkeit, zum Kindersegen, dann ist diese Ehe gültig. Der Katholik ist natürlich an die kirchliche Eheschließungsform gebunden. Auf eine mögliche Änderung der Eheschließungsform, speziell zwischen konfessionsverschiedenen Partnern, auf die Möglichkeit, dass die mit einer nicht-katholischen Eheschließung verbundenen Zensuren, die Exkommunikationen, fallen, kann ich heute nicht näher eingehen. Das ist ja kirchliches Recht, Menschenrecht und kann selbstverständlich geändert werden, mag uns aber im Augenblick hier nicht interessieren, weil es den Rahmen sprengt. Ob eine gültige Ehe eine wirkliche Ehe ist oder wird, hängt von vielen Umständen ab. Und da wir alle erst auf dem Wege sind, wir sagen heute, wir gehören zur pilgernden Kirche, kann ja eine gültig geschlossene Ehe allmählich zu einer wirklichen Ehe werden. Die Vollendung steht niemals am Anfang, sondern immer am Ende. Es sollten, damit eine gültige Ehe eine wirkliche Ehe wird, allerdings jene Dinge ausgeschlossen werden, die ein Hindernis sind. Wer Ehe nur verkürzt auf den sexuellen Bereich, wer glaubt, mit einer ungeordneten Selbstliebe, Egozentrik genannt, Ehe sein zu können, wer in Selbstsucht, Egoismus genannt, letztlich die Ehe doch nur sieht als eine Selbstbefriedigung zu zweien, der kann nicht damit rechnen, dass er eine wirkliche Ehe lebt. Er müsste zunächst dem Kampf ansagen, wie wir es vorigen Sonntag sahen, in der echten Beherrschung, Selbstbeherrschung, in jener vierten Kardinaltugend, auf die kein Mensch verzichten kann, zumal wenn er in so enger Gemeinschaft lebt wie in einer Ehe mit dem Partner. Er sollte den Ehepartner annehmen, so wie er ist. Erinnern Sie sich der Predigt, die ich mal in der Adventszeit vor 2, 3 Jahren gehalten habe, über das Wort, dem anderen das Recht geben, so zu sein, wie er ist. Das gilt primär und sicher ganz gewichtig, gerade auch für die Ehe. Nicht sich selbst hineinprojizieren in den anderen, um im anderen sich selber wiederzufinden, sondern Respekt haben vor der Andersheit des anderen, den Partner in Freiheit annehmen und ihn auch in Freiheit leben lassen, zu einem echten Dialog kommen. Wie viele Ehen habe ich im Lauf meiner Priesterjahre kennengelernt, in der nicht mehr gesprochen wird, wo Jahre hindurch die beiden nicht mehr miteinander gesprochen haben, bestenfalls sich ausgeschimpft haben und bestenfalls Forderungen gestellt haben. Warum ist das Essen noch nicht fertig? Wo hast du die Zeitung? Wo sind die Pantoffeln? Ich habe kein Haushaltungsgeld mehr. Das ist kein Dialog mehr. Das ist unmenschlich. Da kann auch keine wirkliche Ehe mehr sein. Sie müsste erst wieder werden. Schwierigkeiten in der Ehe. Es ist vielleicht nicht uninteressant, was Dr. Korte am vergangenen Montag unseren Eltern gesagt hat, 75% der Schwierigkeiten kommen von der Machtsucht in der Ehe. 20%, sagt er, kämen von dem Besitzen wollen und nur 5% eigentlich aus dem sexuellen Raum. Und von diesen 5% seien es erwiesenermaßen nur 1% Eheleute, die sexuell nicht zueinander passten. Und das sollten wir allesamt verheiratet oder nicht verheiratet einmal durchdenken, wenn Schwierigkeiten da sind und wo sind nicht mal Schwierigkeiten. Aus welchem Sektor kommen sie? Kommen sie von der Macht? Kommen sie von dem Besitz? Oder kommen sie aus der Sexualität? Hier wäre etwas zu sagen über die Unwissenheit so vieler Verheirateter und solcher, die heiraten wollen, über die verschiedenartige Sexualität des Mannes und der Frau und die daraus sich oft ergebenden, unmenschlichen, weil egoistischen Verhaltensweisen. Einer, der es wusste, sagte mir, ich operiere nicht gerne mit Zahlen, ich will es aber mal tun. Er wollte damit ausdrücken, die meisten, er sagte, 70% der Männer wissen ja gar nicht um die verschiedenartige sexuelle Erregungskurve des Mannes und der Frau. Wissen ja gar nicht das, was zur elementaren, entschuldigen Sie, Technik des Einleibseins gehört. Niemals ist ihnen darüber gesprochen worden, im Brautunterricht nicht. Das durfte man ja vorher nicht anrühren. Dabei gehört es mit zu dem wesentlichen Bestandteil einer guten und wirklichen Ehe, zu wissen, dass eine solche Kurve und eine solche Kurve in eins gebracht werden müssen. Und hier wäre zu reden, auch von dieser Stelle, vom Liebesspiel, von der Zärtlichkeit, von den begleitenden Dingen, die dann letztlich münden in dem eigentlichen Einleib werden. Und wenn wir das alles zurückdrehen, meine andächtigen Christen, dann kommen wir auf das Kindesalter und müssen dann sagen, wo ein Mensch nicht von Kind an erzogen wird auf den Respekt, auf die Rücksicht, auf die Menschenliebe, all denen gegenüber, mit denen es zusammenkommt, innerhalb und außerhalb der Familie. Das Wichtigste, was gesagt werden müsste und was vorgelebt werden müsste. Wo da eine Fehlanzeige ist bei Beginn der Ehe, wird ja nur durch ein Wunder diese Fehlanzeige beseitigt werden können. Vielleicht manchmal in kluger und taktvoller Arbeit des einen Ehepartners am anderen. Aber wer lässt sich schon mit 20 und 25 Jahren neu erziehen, wenn eine Mutter die Akzente falsch gesetzt hat. Jesu Hinweis auf die Herzenshärte der Juden, die Moses veranlasste, die Unauflöslichkeit der Ehe durch die Ausstellung eines Scheidebriefes in Frage zu stellen, trifft dieser Vorwurf der Herzenshärte nicht auch heute viele Menschen? Auch Christen, auch Theologen, haben sie nicht allesamt im Lauf der Jahrhunderte und heute noch genügend beachtet, dass die geschlechtliche Begegnung in der Ehe das Zeichen des Leibes für die Liebe ist? Dass die eheliche Einigung, so sagt die Heilige Schrift, ein sich Erkennen ist. Ein Blick der Liebe auf den Partner, der Gottes Ebenbild ist. Die Naturwissenschaft konnte uns bis heute noch nicht beweisen, dass irgendwo im animalischen Bereich draußen eine Vereinigung von Mann und Frau so stattfindet wie bei den Menschen, nämlich Auge in Auge. Der gesamten Tierwelt findet die Begattung dorsal, das heißt auf dem Rücken statt. Nur die Menschen können sich anschauen. Verstehen wir jetzt den tiefen Gehalt dieses biblischen Wortes? Sie erkannten sich. Und erkannten sich dann in dem Letzten, was Gott ihnen schenkte, in der leiblichen Vereinigung. Die Bibelerklärer sagen uns heute, dass diese Herzenshärte nicht so sehr ein Mangel an Liebe unter den Menschen sei, sondern eine Verschlossenheit und Taubheit Gott gegenüber, weil ihr Herz Gottes Willen gegenüber verhärtet war. Darum haben die Juden des Alten Testamentes nicht erkannt, welche heilende und heiligende Wirkung das Einleibsein hat. Aber auch christliche Eheleute können von der Herzenshärte getroffen sein und taub werden und hart werden Gott gegenüber. Und wo Gott dann keine Rolle mehr spielt, dann wundern wir uns da nicht darüber, dass eine solche Ehe keine wirkliche Ehe wird, auch mag sie hundertmal gültig sein. Nicht schuldlos, wir sahen es schon, an der Abwertung des Geschlechtlichen und der Infizierung mit heidnischen Vorstellungen ist die Moraltheologie. Auch zölibatär lebende Kleriker, meine andächtigen Christen, können gerade in Bezug auf einen Gegenstand, bei dem ihnen die Erfahrung fehlt, sehr hartherzig sein. Und sie waren es. Und sie können mit der Zuchtrute der Angst und mit der Drohung mit der schweren Sünde verhindern, dass Ehen wirkliche Ehen werden und zu Scheinehen werden, die in der Furcht und Angst mit Neurosen und Psychosen gelebt werden. Die Gegenüberstellung von Fleisch und Geist beim heiligen Paulus. Jahrhundertelang wurde sie missverstanden. Dabei ist das Fleisch bei Paulus gar nicht primär das Geschlechtliche, sondern es ist die Ich-Sucht, die Gottferne. Natürlich kannte Paulus die Sünden gegen die Geschlechtlichkeit, aber welch wunderbare Worte lesen wir bei ihm über den Leib. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes, schreibt er im 1. Korintherbrief. Unterpfand der Verklärung und der Herrlichkeit ist der Leib, schreibt er im Philipperbrief. Johannes, das Wort, das wir kennen, und das Wort ist Fleisch geworden. Und ein Wort Tertullians, caro, cardo salutis, zu Deutsch, das Fleisch ist der Angelpunkt des Heiles. Der Ort, um den sich eine Sache dreht, ist der Punkt. Und dann noch ein Wort aus dem Korintherbrief. In unserem Leibe sollen wir Gott schauen. Die Lehre der Kirche krankte, so hörten wir schon, an der falsch verstandenen Lehre des heiligen Paulus und an der falsch ausgelegten Deutung von Epheser 5,22, die Frauen seien ihren Männern untertan wie dem Herrn. Man verwechselte hier die bei Paulus geschilderte Sozialordnung der damaligen Zeit und setzte sie gleich einer Naturordnung. Und wenn man nur einige Verse weitergelesen hätte, dann hätte man dort gelesen, ihr Sklaven gehorchet denen, die Herren sind. Genauso wenig wie Paulus die Sklaverei als Naturordnung erklären will, sondern nur erzählt das, was er vorfindet, was er mit Gewalt ja auch nicht ändern kann. Genauso wenig wollte er die Vorherrschaft des Mannes über die Frau. Erst das allmählich entstehende Persönlichkeitsbewusstsein, die Befreiung der Frau aus der Sklaverei des Mannes, dass sie statt Objekt nun wirklich Subjekt wurde. Der Wandel der sozialen Wirklichkeiten brachte ein neues Überdenken auch für die Ehe. Ein Zeichen dafür, früher steckte nur der Ehemann oder der Bräutigam der Braut den Ring an den Finger bei der Trauung. Erst seit dem 13. Jahrhundert kennen wir den Ringwechsel. Die Enzyklika Pius des 11., der anscheinend leider nicht heilig gesprochen wird. Casti Connubii aus dem Jahre 1930 ist sicherlich ein großer Fortschritt in Hinsicht auf die kirchliche Ehelehre. Aber sie konnte ja auch nicht mehr aussagen, als man damals wusste. Und so sind etwa die Aussagen der Enzyklika über den Ehemissbrauch im Rückblick auf eine damals noch nicht abgeschlossene Epoche erfolgt, nicht in Vorausschau, auf eine heute mehr und mehr allgemein werdende Bewusstseinshaltung und Gesellschaftsstruktur. Diese Kritik stammt nicht von mir, sondern von dem bedeutenden Konzilstheologen Bernhard Häring. Der Mann hat zumeist der Frau die Last der Geburtenregelung aufgebürdet. Die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, aber auch ihre Andersartigkeit, ich deutete es eben in dem speziellen Punkt an, geht uns heute langsam auf. Heute wissen wir, dass eheliche Einigung und Zeugung von Nachkommenschaft fast niemals zusammenfallen. Zeugung und Empfängnis entziehen sich dem freien Willen der Ehegatten. Sie können wohl die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Zeugung und Empfängnis stattfindet und dass dann, so Gott will, ein neues Leben entsteht. Die Biologie sagt uns heute, dass die Frau im Laufe des Jahres 3 mal 13 Stunden, pro Periode 3 Stunden, gleich 39 Stunden empfängnisfähig ist und nicht mehr, sagt uns die Biologie. Und da ja die Theologie nun endlich den Dialog aufgenommen hat mit den Naturwissenschaften, wird sie wohl die realen Gegebenheiten anerkennen müssen, um daran ihre Ehelehre zu überprüfen und zu neuen, wahrhaftigen und wohl auch hilfreichen Erkenntnissen zu kommen. Erst heute, würde ich sagen, sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass eine christliche Ehe verwirklicht werden kann. Wie war es denn früher? Die Partnerwahl war doch nicht freigestellt. So und so viele wirtschaftliche und soziale Gründe waren maßgebend, dass etwa ein Kölner Meister dieses bestimmte Mädchen heiratete, das seinerseits ja auch wieder Besitz mitbrachte. Nur 40% der Menschen kamen früher zur Ehe, weil einfach die außerehelichen Gegebenheiten gar nicht da waren, dass eine Ehe gestattet war in der damaligen Gesellschaft. Heute sind diese Dinge, die nicht zum primärehelichen Bereich gehören, Gott Dank, auf weiteste Strecken in Mitteleuropa und in Amerika an die Peripherie gerückt. Und heute wissen wir von Gleichwertigkeit und Andersartigkeit der Ehepartner und von Emanzipation der Frau und von der Freiheit der Menschen und von der Befreiung von falschen sittlichen und theologischen Maßstäben. Heute kehren wir zu den Aussagen der Bibel langsam zurück. Wir nehmen das Wort der Bibel wieder ernst und das Wort Jesu ernst. Und es klingt manchmal so ganz anders, als was die Theologie in der Ehemoral jahrhundertelang verkündet hat. Es ist doch etwas Großes um diese neue Zeit, dass sie allmählich darauf zugehen konnte, dass christliche Ehe überhaupt erst möglich wird, dass alles andere oftmals behandelbar und belastet war mit so vielen Schwierigkeiten, dass eine christliche Ehe der Freiheit der Partner, im Respekt zueinander, in der freien Wahl gar nicht stattfinden konnte. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist im Grunde anzuwenden, wir sahen es eben auch schon, auf die Ehe. Machen wir uns das wahre Bild des Menschen, stellen wir es uns vor Augen, und stellen wir ihn hinein, diesen wahren Menschen, in die unauflösliche Ehe. Und dann, wenn er darum weiß, um sein Menschsein und den Respekt vor dem anderen auch weiß, um sein Menschsein, wenn er sich dann loslöst aus falschen, im letzten heidnischen Vorstellungen, wenn er sich selber loslöst von der unverschämten Propaganda für Ehebruch und Ehescheidung heute, wenn er sich seiner eigenen Armseligkeit und Anfechtung bewusst öffnet, dem Worte und dem Sakrament Gottes, dann ist unauflösliche Ehe möglich. Und dann ist sie selbstverständlich. Und vielleicht könnten wir von hier aus erst begreifen, wie schwierig eine Ehe sein muss, wenn nicht beide Partner in diesem Gedankenkreis leben. Wie schwierig unter Umständen eine Ehe sein muss, konkret gesprochen, zwischen einem gläubigen Katholiken und einem ungläubigen Katholiken. Zwischen einem gläubigen Katholiken und einem liberalen Protestanten. Wie leicht aber auch unter Umständen sein kann, die Ehe zwischen einem gläubigen Katholiken und einem gläubigen evangelischen Christen. Dass wir diese Tabus einmal beseitigen, die vielfach da stehen. Die Dinge sind viel, viel tiefer und ernster zu sehen, eben aus der Mitte heraus. Und dann mag man vielleicht einmal ein Nein sagen müssen zu einem katholischen Partner, mit dem man ohne weiteres formal eine gültige Ehe eingehen kann, von dem man aber weiß, dass man mit ihm niemals eine wirkliche Ehe wird finden können, in Vollendung auf das zu, was der Herr von uns fordert. Wer aber in diesen Gedanken sich beheimatet, wer also sucht zu fassen, was der Herr sagt, der kann dann auch dieses Wort des Herrn für sich in Anspruch nehmen. Wer es fassen kann, der fasse es. Sorgen wir, dass wir beheimatet sind in jenem Raum, der frei ist von der Herzenshärte, der frei ist von der falschen Sicht des Leibes, der aber angefüllt ist mit der großen Gottes- und Menschenliebe. Dann sind wir solche, denen es leicht fällt, eine unauflösliche Ehe einzugehen und eine unauflösliche Ehe zu leben, bis der Herr uns scheidet durch den Tod. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.